Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den zweiten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie den zweiten Teil des Themas Die 10 Plagen Ägyptens, 2. Mose, die Kapitel 1 bis 12.
Ja, jetzt haben wir also mal den historischen Aspekt, den historischen Zugang gesehen. Wir gehen zum prophetischen über. Wie gesagt, die Reihenfolge, das ist, kann man aus didaktischen Gründen drehen, wie man will. Prophetisch. Das zweite Buch Mose beginnt ja damit, Israel unter Fremdherrschaft, unter Druck. Nun, vor 2000 Jahren, das war vor 3500 Jahren, aber vor 2000 Jahren war das mit Israel auch so. Sie waren unter Fremdherrschaft unter den Römern. 2. Mose 1 entspricht also sehr schön Lukas 2, wo der Kaiser Augustus über Israel regierte. Damals in Ägypten wurde dann der Erlöser geboren. 2. Mose 2, Vers 2. Mose. Aber damals, vor 2000 Jahren, wurde Lukas 2, Matthäus 2, der Erlöser geboren. In 2. Mose 2 liest man, wie Mose, der Erlöser, damals aufwuchs. In Lukas 2, 40 und 52 sehen wir, wie der Herr Jesus als Mensch aufwuchs. Als Mose dann groß geworden war, 2. Mose 2, Vers 11, sah er nach dem Wohl seines Volkes. Als der Herr Jesus groß geworden war, Lukas 3 und folgende, 1 und folgende, da begann er in ganz Israel umherzureisen, nach dem Wohl seiner Brüder zu sehen. Damals haben dann allerdings seine Brüder, also die Volksgenossen Moses, seine Herrschaft abgelehnt. 2. Mose 2, Vers 14. Wer hat dich zum Obersten über uns eingesetzt? Und der Herr Jesus im Gleichnis in Lukas 19, Vers 14 zeigt, wie sein Volk ihm eine Gesandtschaft schickte mit der Botschaft, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Dann ging Mose weg in die Verbannung nach Midian. 2. Mose 2, Vers 15. Und der Herr Jesus zeigt in Lukas 19, Vers 12, wie er dann weit weg gehen sollte in ein anderes Land. Apostelgeschichte 1, Vers 10, die Himmelfahrt. Der Herr Jesus ging weit weg. In der Zeit der Verwerfung durch sein eigenes Volk heiratete Mose dann eine Frau aus den heidnischen Völkern, Zippora. 2. Mose 2, Vers 21. Genau in der Zeit, in der Israel als Volk die Herrschaft des Messias abgelehnt hatte, hat der Herr Jesus sich mit einer Frau verheiratet, eine gläubige Frau aus dem Heidentum, die Gemeinde. Epheser 5, 22 bis 31 zeigt, dass die Frau des Messias ist. Und sie besteht aus hauptsächlich heidnischen, nicht jüdischen Gläubigen. Und natürlich aus all den Tausenden von Juden. Aber das ist eine kleine Minorität in den vergangenen 2000 Jahren. Also die Gemeinde, die Kirche, bestehend aus allen wahren Gläubigen, ist heute die Frau des Messias. Dann nach langer Zeit ging Mose wieder zurück zu seinem Volk, um nach ihrem Wohl zu sehen. Es waren dann wieder 40 Jahre vergangen. Und nach langer Zeit sollte Gott sich Israels wieder annehmen in der Endzeit. Hesekiel 34, 11 bis 12. Dort wird das vorausgesagt, dass Gott dann Israel nach langer Zeit wieder heimholt in ihr Land. Aus der Zerstreuung in ihr Land zurückführt. So wie dann Mose Israel aus Ägypten ins Land Kanaan führen sollte. Aber Israel musste durch schwere Gerichte hindurchgehen damals, die 10 Plagen über Ägypten. Dabei aber Gottes bewahrende Durchhilfe erleben. 2. Mose 7 bis 12. Und so sagt uns die Offenbarung voraus, Offenbarung 6 bis 19, wie Israel in der Zukunft durch schwere Gerichte hindurchgehen wird, um schließlich dann im eigenen Land zur höchsten Herrlichkeit kommen zu können. Matthäus 24, die Ölbergrede, zeigt das alles auch auf. Am Ende der Plagen kam Gott persönlich nach Ägypten. 2. Mose 12 sagt nämlich ausdrücklich, dass Gott durch Ägypten hindurchgeht. Und er sagt, sehe ich das Blut an den Türen, so werde ich an euch vorübergehen. Gott kam nach Ägypten und so wird der Herr Jesus persönlich zurückkehren auf diese Welt, wenn am Ende dieser Gerichte über die Welt, um dann Israel endgültig zu befreien. Jesaja 10, Vers 22 bis 25 spricht über diese letzten Gerichte der Zukunft und vergleicht das mit der Befreiung aus Ägypten. Jesaja 11, Vers 16, desgleichen. Die letzte Befreiung Israels wird verglichen mit der Befreiung damals aus Ägypten. Und in Jesaja 31, Vers 5 wird die Wiederkunft Christi beschrieben bei Jerusalem. Und da heißt es, ich lese das vor. Jesaja 31, Vers 5. Ich lese schon 4 am Schluss. Also wird der Herr der Heerscharen herniedersteigen, um auf dem Berg Zion und auf seinem Hügel zu streiten. Ich glaube, der Herr Jesus kommt nach Sacharja 14 zuerst auf den Ölberg. Und dann geht er hinüber auf den Nachbarberg, den Tempelberg, das ist der Berg Zion. Und jetzt Vers 5. Jerusalem in der größten Not der Gerichte, gleich schwebenden Vögeln. Also wird der Herr der Heerscharen Jerusalem beschirmen. Beschirmen und retten, schonen und befreien. Das Wort schonen heißt auf Hebräisch Passach. Ist das gleiche Wort wie in 2. Mose 12, Vers 12. Sehe ich das Blut, so werde ich schonend an euch vorübergehen. Passach. Und darum hieß das Fest dann Pessach. Das Fest des schonenden Vorübergehens. Also wir sehen, deckt sich da so wunderbar, was geschehen war, mit dem, was geschehen wird. Weil eben der Herr derselbe ist. Ich bin, der ich war, ich bin, der ich bin, ich bin, der ich sein werde. Und jetzt ist Zeit für Pause. Wir kommen jetzt zu dem nächsten Punkt auf dem Blatt, überschrieben mit die Verhärtung des Herzens. Das wissen wir ja aus der Sonntagsschule, nehme ich an, dass das Thema der Verhärtung des Herzens des Pharao eine ganz zentrale Bedeutung hat, sich durchzieht als rote Linie durch diese ganze Geschichte mit den 10 Plagen. Auf dem Hintergrund der Ägyptologie bekommt das eine ganz dramatische, großartige Bedeutung. Zunächst, wenn wir diesen Text durchlesen, stellen wir fest, 6-mal verhärtete der Pharao sein Herz. Das erste Mal ist das in 2. Mose 7, 13. Ich habe hier alle Stellen aufgeführt. 12-mal kommt das vor, zu 12 Gelegenheiten. 2. Mose 7, 13. Und das Herz des Pharao verhärtete sich. Und er hörte nicht auf sie, so wie der Herr geredet hatte. Das zweite Mal dann in Vers 22, 8 Vers 15, 19, 32, Kapitel 9 Vers 7. Und dann dramatisch die Wende, 2. Mose 9, Vers 12. Und der Herr, also Jahwe, verhärtete das Herz des Pharao. Und er hörte nicht auf sie, so wie der Herr zu Mose geredet hatte. Und die Verhärtung geht dann weiter über Vers 34, dann Kapitel 10, Vers 20, 27, 11, Vers 10, 14, Vers 4. Was uns also auffällt, erst beim 7. Mal kommt die Verhärtung von Seiten Gottes. Vorher hat das der Pharao immer selber gemacht. Übrigens, nicht nur sein Herz wurde in dieser Zeit verhärtet, sondern Kapitel 9, Vers 34 erklärt auch seine Knechte. 9,34. Und als der Pharao sah, dass der Regen und der Hagel und der Donner aufgehört hatten, da fuhr er fort zu sündigen und verstockte sein Herz, er und seine Knechte. Und das Herz des Pharao verhärtete sich, er und seine Knechte. So auch Kapitel 10, Vers 1. Und der Herr sprach zu Mose, gehe zu dem Pharao hinein, denn ich habe sein Herz verstockt und das Herz seiner Knechte. Übrigens, das Wort Knecht auf Hebräisch, Avadim, ist ein Ausdruck, der oft in der Bibel nicht nur Sklaven bezeichnet, sondern politische hohe Beamte. Oder wir haben ja auf Deutsch das Wort Minister zum Beispiel. Aber das kommt von einem lateinischen Wort, das heißt eigentlich dienen. Ein Minister ist oder sollte ein Diener seines Volkes sein. Und so ist das auch in der Bibelsprache, ist Knecht oft, kann sogar ein hoher Beamter bezeichnen. Also der Pharao und seine Knechte bezeichnet hier insbesondere die High Society, die politische High Society in Ägypten. Auch von Gott verhärtet. Und auch sie verhärteten sich selber. Oh, ich merke gerade, dass wir die praktische Seite noch ausgelassen haben. Das ist also nicht so, weil ich denke, die Praxis ist nicht wichtig. Das ist mir unterlaufen. Also wir lassen mal mit der Verhärtung bis hierher. Gehen schnell zurück zum Praktischen. Und kommen dann wieder auf diesen Punkt zurück. Und werden sehen, dass dieser Punkt auch sehr, sehr praktisch ist. Aber der praktische Zugang ist untergegangen. Aber ihr merkt ja, ich habe es beim Aufschreiben als ersten Punkt genommen und dann aus didaktischen Gründen zurückgestellt und dabei vergessen. Israel unter der Herrschaft des Pharao entspricht für uns Menschen heute der Tatsache, dass der Mensch unter der Herrschaft Satans steht. Kolosser 1, Vers 13 erklärt nämlich von den Gläubigen, dass sie errettet worden sind aus der Gewalt der Finsternis. Jeder Mensch ist von Natur aus ein Knecht Satans, steht also unter seiner Herrschaft. Denken wir daran, die Gleichung Pharao, Satan, die ist nicht an den Haaren herbeigezogen, sondern sehr direkt. Wir wissen ja, dass er sich als Inkarnation des obersten Gottes von Ägypten betrachtete. Und wir wissen ja auch, dass die Pharaonen in ihrem Kopfschmuck eine Schlange trugen. Das war der Geist, der hinter den Pharaonen stand. Und so ist also die Verbindung, die ist nicht einfach so von ungefähr, sondern ist sehr direkt. Und der Mensch, so unter der Herrschaft Satans, erleidet Druck und Last. 2. Mose 1, Vers 11. Dann aber auch die Härte. 2. Mose 1, Vers 13. Bitterkeit. Haben wir auch in 2. Mose 1. Und schauen wir mal, wie das so praktisch aussieht, diese Sklaverei, beschrieben in Titus 3, Vers 3. Denn einst waren auch wir unverständig, ungehorsam, irregehend, dienten mancherlei Lüsten und Vergnügungen, führten unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Das können wir Menschen wirklich aus Erfahrung erzählen. Das ist diese harte Sklaverei unter der Macht der Finsternis. Und auf uns allen lastet von Natur her lastet das Verhängnis des Todes. Wie in 2. Mose 1. Römer 5, Vers 12 sagt nämlich, dass das Verhängnis des Todes durch die Sünde Adams in die Welt gekommen ist. Römer 6, 23. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Ägypten, der Herrschaftsbereich des Pharao, entspricht dem, was im Neuen Testament oft als die Welt bezeichnet wird. Das ist das Imperium der Schlange. In 1. Johannes 2, Vers 16 sagt Johannes den Erlösten, liebet nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Die Lust der Augen, der Hochmut des Lebens, die Lust des Fleisches, die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens ist nicht von dem Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust, wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Liebt nicht die Welt. Das ist übrigens nicht ein Aufruf, dass wir keine Freude haben sollten an Schweizer Bergen. Es ist nämlich so, das Wort Welt, Kosmos auf Griechisch, hat im Neuen Testament etwa 10 verschiedene Bedeutungen. Das gleiche Wort. Manchmal bezeichnet das das ganze Weltall. Wir sind außer Welt vor Grundlegung des Kosmos. Epheser 1, 3 und folgende. Das ist das Weltall. Dann kann Kosmos bezeichnen die Menschheit. Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt. Und der gleiche Johannes, der das geschrieben hat, schreibt, liebe nicht die Welt. Ja, sollen wir nicht die Menschen lieben, wie Gott sie geliebt hat? Naja, mit Welt meint er hier etwas anderes. Welt bezeichnet auch das System, das Satan aufgebaut hat unter den Menschen, um sie zu beherrschen. Das sind zum Beispiel die Stammesreligionen. Hinduismus, Buddhismus, Humanismus, Evolutionismus. Und was es alles noch für andere Ismen gibt und auch ohne Ismen. Alles das, was Satan im Umfeld der Menschen aufgebaut hat, was uns irgendwie von Gott fernhalten will, das bezeichnet die Bibel als Welt. Das ist nicht ein Katalog von 10 bis 12 Punkten, sondern noch viel mehr. Die Lust des Fleisches, die Lust der Augen, der Hochmut des Lebens. Das ist das Drei-Punkte-Programm in diesem Imperium der Schlange. Galater 1, Vers 4 sagt aber, und das ist Evangelium, Jesus und unser Herr Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat, damit er uns herausnehme aus der gegenwärtigen bösen Welt, nach dem Willen unseres Gottes und Vaters. Hier ist übrigens nicht das Wort Kosmos, sondern Aion. Aion bezeichnet speziell den Zeitgeist. Der Zeitgeist steht unter der Herrschaft von Satan. Und Gott hat uns aus diesem Aion, diesem Zeitgeist, herausgenommen durch Jesus Christus. Also, damals kam Gott vom Himmel herab, um Erlösung für Israel zu schaffen. 2. Mose 3, Vers 8, da sagt Gott zu Mose, ich bin herabgestiegen. Und in Johannes 3, Vers 13 bis 16 erklärte Herr Jesus, dass der Menschensohn vom Himmel herabgestiegen ist. Und dann kommt der Vers 16, also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, auf das jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Wie konnte Israel befreit werden? Auf der Grundlage des Blutes des Lammes. und das gilt nun auch für uns, kann der Mensch vor dem Gericht Gottes verschont werden? 2. Mose 12, Vers 13. Sehe ich das Blut, so werde ich an euch vorübergehen. Römer 5, Vers 9 zeigt die Parallele. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn gerettet werden vom Zorn. Der Zorn Gottes ist ein ganz wichtiger Punkt, vor dem müssen wir gerettet werden. Von Natur aus, wegen unserem sündigen Leben, haben wir Gottes Zorn verdient. So wie das der Zorn Gottes über Ägyptenland kam und wäre auch über die Israeliten gekommen. Und nur weil sie Zuflucht genommen haben und das Blut des Lammes, konnten sie vor dem Zorn Gottes befreit werden. Und wie ging das damals? Durch persönliche Annahme des Lammes. 2. Mose 12, jeder musste das Lamm essen. Nicht kosten, essen. In sich aufnehmen, ganz persönlich. Jeder, Einzelne. Johannes 6, 51, der Jesus sagt von sich, dem Brot des Lebens, wer von diesem Brot isst. Das Griechische meint eine punktuelle Handlung dort. Den Akt des Essens vollzieht, wird leben in Ewigkeit. Und so gibt es also, wie für Israel damals, Befreiung aus dem System der Welt, Galater 1, Vers 4, Ägypten. Von Satan, entspricht dem Pharao, Kolosser 1, Vers 3, gerettet aus der Gewalt der Finsternis. Und dem göttlichen Gericht, 2. Mose 12, entspricht dann Römer 8, Vers 1. Also ist jetzt keine Verdammnis für die, welche in Christus Jesus sind. Keine Angst mehr vor Gottes Gericht, vor Gottes Zorn. Also, wir sehen, wie diese ganze Geschichte, 2. Mose 1 bis 12, bildet das Evangelium neutestamentlich vor. Es zeigt uns, wie der Mensch von Satans Macht, von der Macht des Zeitgeistes und der Welt und vor dem Gericht Gottes gerettet werden kann. Nun, wir gehen weiter im Praktischen, aber mit dem Thema Verhärtung des Herzens. Jetzt will ich etwas erzählen über den Glauben der alten Ägypter. Die haben sich auch vorgestellt, wie das weitergeht nach dem Tod. So wie die Animisten, von denen wir heute Morgen gehört haben. Die Ägypter lehrten, wenn der Mensch stirbt und dann richtig einbalsamiert wird, mumifiziert wird, das ist ganz wichtig, und begraben wird, dann kommt er ins Totenreich und im Totenreich wird er vor Gericht gestellt. Da wird ihm eine Liste vorgelegt mit Sünden, ein Sündenkatalog. Und wenn er vor Gericht schuldig gesprochen wird, dann droht für ihn die Vernichtung. Aber jeder möchte weiterleben nach dem Tod. Und jetzt ist es ja so, das wussten auch die Ägypter, wenn uns ein Sündenkatalog vorgelegt wird, dann haben wir alle keine Chance. Wie können wir gerettet werden? Nun, die alten Ägypter, im Totenbuch der Ägypter werden diese Dinge beschrieben, da muss der Mensch einfach alle Sünden abstreiten. Das bezeichnet man in der Ägyptologie als das negative Bekenntnis. Jeden Punkt leugnen. Jetzt gibt es aber ein Problem. Das ist ja so bei uns Menschen, dass unser Herz sehr schnell in gewissen Situationen dann doch bereit ist, etwas zuzugeben. Ja, das merkt man doch bei hartgesottenen Kriminellen. Man hat sie erwischt und so und plötzlich beginnen die alles zu erzählen. Und noch einige andere Dinge aus der Vergangenheit, wie plötzlich wird das auch noch aufgeklärt. Verbrechen, die schon alle katalogisiert waren, man wusste noch nicht wer, und plötzlich kommt es aus. Das Herz ist dann plötzlich irgendwie bereit zu bekennen. Das ist also, sagten die Ägypter, eine große Gefahr. Das Herz ist bereit, die Wahrheit zu sagen. Aber wenn es das tut, dann hat das den Untergang zur Folge. Was kann man da machen? In dem ägyptischen Totenbuch Darstellungen findet man dieses Gericht vor dem Gott der Unterwelt. Und da ist eine Waage zu sehen, diesen Malereien. Auf der einen Seite, in der einen Waagschale, befindet sich eine Feder, auf der anderen Seite das Herz. Und es ist so, dass die Feder ist in der Hieroglyphenschrift der Ägypter das Zeichen für das Wort Wahrheit. Also das Herz wird mit der Wahrheit konfrontiert. Und jetzt, wenn es spricht, dann ist alles aus. Um dies zu verhindern, praktizierten die Ägypter eine Steinmagie. Mit Hilfe eines Steinskarabäus, das Skarabäus ist ja dieser heilige Käfer, der den Sonnengott und die Sonnenscheibe symbolisiert. Da dieser Mist, den der Mistkäfer vor sich her stößt, das hat man verglichen mit der Sonnenscheibe. Also dieser Skarabäus hat man den Stein in Herzform. Und dann, wenn man den Toten da einbalsamierte und in die Kiste legte, hat man diesen Stein auf ihn gelegt und hat da Rituale durchgeführt und hat das Herz beschwört, es soll ja nicht die Wahrheit sagen und dass es eben hart bleiben soll wie Stein. Und durch diese Steinmagie mit dem Skarabäus sollte das Herz hart gemacht werden wie Stein. Und wenn das möglich ist, das verhärtete Herz so ist wie Stein, dann wird der Mensch schließlich gerettet. Denn das Herz wird dann nicht aussagen. Also die Theologie der Ägypter, Theologie in Anführungsstrichen, war die Lehre des Heils ist, ein verhärtetes Herz bringt Rettung. Nun, genau dieser Punkt, der so zentral ist in der ägyptischen Religion, wird jetzt hier so in den Mittelpunkt gestellt. Und was zeigt uns 2. Mose 1 bis 16? Ein verhärtetes Herz führt den Menschen unter das Gericht Gottes. Und der Pharao kommt schließlich im Roten Meer, im Schilfmeer. Weil er sich sein Herz verhärtet hat. Ich lese aus Sprüche 28, Vers 14. Glückselig der Mensch, der sich beständig fürchtet. Wer aber sein Herz verhärtet, wird ins Unglück fallen. Das ist die biblische Lehre, genau das Gegenteil von der ägyptischen Lehre. Und lesen wir noch den Vers davor, 13. Wer seine Übertretungen verbirgt, wird kein Gelingen haben. Wer sie aber bekennt und lässt, wird Barmherzigkeit erlangen. Das ist die biblische Lehre des Heils. Der Mensch muss Gott seine Schuld bekennen. Er muss alles zugeben, alles aufdecken. Dann gibt es die Möglichkeit der Rettung durch das Blut des Lammes. Psalm 95, Vers 7 beschreibt dann die Wüstenwanderung Israels und wie sie da oft verstockt waren. Und da wird gewarnt, Psalm 95, Vers 7, also gerade nach Ägypten, denn er ist unser Gott und wir sind das Volk seiner Weide und die Herde seiner Hand. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht. Und dieser Aufruf wird dann übernommen im Hebräerbrief, wo es auch oft geht um die Wüstenwanderung Israels. Und es kommt vor wie ein Refrain. Wenn ihr seine Stimme hört, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Ich habe hier die Stellen aufgeführt. Hebräer 3, 7, 13, 15, 4, Vers 7. Der Hebräerbrief zeigt, die Lehre des Heils ist das Opfer Jesu Christi. Aber der Mensch, der sein Herz verhärtet, wird ins Unglück fallen. Es zeigt uns, dass das zweite Buch Mose kann nur verstanden werden aus eben diese Hintergründe, aus der Situation, wie es wirklich war in Ägypten. Das ist kein Märchen, dass irgendein Israelite dann in späterer Zeit mal erfunden hat. Das entspricht so genau dem historischen Hintergrund. Und wir werden noch mehr sehen. Der Pharao war kein Opfer einer negativen Prädestination. Er hat sich selbst 6-mal verhärtet und dann kam Gottes Verhärtung. Das heißt, auch er hatte eine Gnadenzeit und die lief dann ab. Beim 7. Mal war es fertig. Gott hatte aber schon viel früher, 2. Mose 4, Vers 21 zum Beispiel, vorausgesagt, dass der Pharao nicht hören wird. Er wird sich verhärten und Gott wird dadurch dies als Anlass nehmen, um seine Herrlichkeit sichtbar werden zu lassen. Aber in diesem Zusammenhang ist wichtig der Ausdruck, der Begriff der Vorkenntnis im Neuen Testament. Prognosis heißt das. 1. Petrus 1, Vers 2, da sagt Petrus zu den Gläubigen, dass sie auserwählt sind nach Vorkenntnis Gottes. Prognosis. Bei der Wetterprognose wird ja nicht bestimmt, dass es heute Sonne gibt, heute Nachmittag. Und am Morgen Regen. Die können das nur zuvor erkennen, aber sie haben keinen Einfluss auf den Ablauf. Das ist ein schwacher Vergleich. Aber Gott, der Allwissende, Jahwe, der nicht im Wechsel von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft unterworfen ist, wusste genau im Voraus, wie es kommen würde. Der Pharao wird das Heil ausschlagen. Gott will, dass alle Menschen errettet werden. 1. Petrus 2, Vers 4. Das möchte er. Aber nicht alle Menschen wollen das annehmen. Und so haben wir diesen Ausdruck Prognosis auch noch in Apostelgeschichte 2, Vers 23 und das verwandte Verb, Tätigkeitswort Römer 8, Vers 29. Diesen Abschnitt haben die Reformatoren als die goldene Kette bezeichnet. Schlagen wir mal die goldene Kette auf. Römer 8, Vers 29. Denn welche er zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein. Merken wir die Reihenfolge. Zuerst kommt die Vorkenntnis. Und dann, aufgrund der Vorkenntnis, hat Gott Menschen zuvor bestimmt, dass sie die Stellung des Sohnes bekommen sollten. Das heißt, Kinder Gottes werden. Gott als Vater kennenlernen. Das ist zuvor bestimmt. Auf der Grundlage von Zuvorkenntnis. Damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Welche er aber zuvor bestimmt hat, die hat er auch berufen. Die haben den Ruf zur Entscheidung gehört. Und welche er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Nämlich sobald sie zum Glauben gekommen sind. Und die, welche er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Das kommt zwar noch, aber hier ist es schon als vollendet im Heilsplan dargestellt. Merken wir die goldene Kette, Vorkenntnis, Zuvorbestimmung, Berufung, Rechtfertigung, Verherrlichung. Die Prädestination ist ein ganz wichtiges Thema in der Bibel. Und das ist ein Thema, das oft vernachlässigt worden ist. Gut, die Reformatoren haben ja miteinander einige Mühe gehabt wegen diesem Thema. Und es hat dann auch in die andere Richtung Extremismus gegeben, wie die Arminianer. Die sind total von der Bibel weggekommen. Aber es gab einen Kampf eben zwischen doppelter Prädestination, Calvin, das Vertreten, Gott hat gewisse Menschen von Anfang an zur Verdammnis bestimmt. Und da haben viele Reformatoren gesagt, nein, das geht zu weit. Zum Beispiel Bullinger, war ja aus dem Kanton Aargau, Kind von einem Priester, das war so ein Drama in dieser Zeit, gab es ja oft, ist gläubig geworden und er war ein wunderbares Werkzeug Gottes, viel seelsorgerlicher als sein Vorgänger Zwingli. Und er hat gesehen, das könnte mit Genf eine Kirchenspaltung geben und dann hat er gesagt zu Calvin, schau, wir haben viel zu lernen von dir. und hat dann das, was er so positiv fand, die Ehrfurcht vor Gott und die Handhaben des Abendmahls und so, willkommen aufgenommen. Aber er hat gesagt, was die doppelte Präsentation anbetrifft, möchten wir das auf Genf beschränken. Also das, wir wollen keine Spaltung, aber wir möchten nicht, dass du das zu uns in den, nach Zürich, also in die deutsche Schweiz bringst. Es war so ein Ringen um die biblische ausgewogene Sicht der Dinge. Aber gerade in der Reformation findet man bei verschiedenen Reformatoren eine tiefe Einsicht in diese Dinge. Und so eben findet man das bei den Reformatoren schon, dieser Ausdruck, die goldene Kette, Römer 8. Gott will, dass alle Menschen errettet werden. 1. Timotheus 2, Vers 4. Gott will nicht, dass irgendjemand verloren geht. 1. Petrus 3, Vers 9. Und da müssen wir sagen, wer verloren geht, verschuldet dies selbst, wie der Pharao. Gott ruft, aber wer nicht oft zurechtgewiesen, nicht gehorcht, wird zerschmettert werden. Sprüche 29, Vers 1. Das wird uns hier eindrücklich dokumentiert. Wie kann der Mensch gerettet werden? Nur indem er alles zugibt, nichts zudeckt. Das Herz muss die ganze Wahrheit sagen. Und dann wird man gerettet durch das Blut des Erlösers. Jetzt gehen wir zu den 10 Plagen. Die 10 Plagen kann man aufteilen in 3 plus 3 plus 3 plus 1. So ist die Gliederung. Wir haben hier in der Liste Zyklus 1. Nilwasser zu Blut. Daneben immer die Bibelstelle. Zweitens die Frösche. Dann die Stechmücken. Alle 3 Plagen sind ausgelöst durch den Stab Aarons. Aber der nächste Zyklus, Hundsfliegen, Viehpest, Geschwüre, die werden ohne Stab ausgelöst. Und dann der dritte Zyklus, Hagel, Heuschrecken, Finsternis, die werden durch den Stab, also durch die Hand, Stab bzw. Hand Moses ausgelöst. Also schon äußerlich sehen wir, das sind Dreiergruppen. Aber es geht noch weiter. Übrigens, der vierte Zyklus, das ist nur noch der Höhepunkt. Das Schlagen der Erstgeburt, das wird durch Gott selbst ausgelöst. Gott kommt nach Ägypten. Nun finden wir bei der ersten Plage, da sagt Gott zu Mose, er soll am Morgen früh zum Pharao gehen, wenn er zum Nil hintritt. Und dann soll er ihm diese Plage ankündigen. Die zweite Plage wird im Palast angekündigt, die dritte ohne Warnung. Jetzt beim nächsten Zyklus war es genau gleich. Die Hundsfliegen wurden am Morgen beim Nil angekündigt. Die Viehpest im Palast und die sechste kam ohne Warnung. Dann der dritte Zyklus. Der Hagel wurde wieder am Morgen dem Pharao angekündigt. Möglicherweise auch beim Nil, aber es wird nicht ausdrücklich gesagt. Und dann die zweite Plage wieder im Palast. Bei der zweiten Plage wird nämlich immer gesagt, gehe zum Pharao hinein. Das ist im Palast. Und bei den ersten jedes Zyklus wird immer gesagt, an den Nil oder vor den Pharao. Und die dritte in diesem letzten Zyklus, Dreierzyklus, ohne Warnung. Merken wir? Also ganz eindeutig diese Struktur. Jetzt wollen wir auch noch schauen, wie hat der Pharao jeweils reagiert auf diese Plagen. Auf die erste Plage, Nilwasser zu Blut, da hat er sich schlicht geweigert, Kapitel 7, 22. Wollte nicht gehorchen. Bei der zweiten Plage hat er gesagt, ihr könnt gehen, falls die Frösche aufhören. Bei der dritten Plage, 8,15, hat er sich wieder strikt geweigert. Bei der vierten Plage hat er gesagt, ihr schaut mal, ihr könntet ja eigentlich eurem Gott in Ägypten ein Opfer darbringen. versucht es so mit einem Kompromisslösung, oder? Aber Mose ist überhaupt nicht darauf eingetreten. Gibt es nicht. Wir ziehen aus. Wir werden Gott in der Wüste ein Fest feiern. Das war das klare Ziel. Eben nach Hause, zur Stiftshütte und dann Gott dort dienen. Aber weg von Ägypten. Bei der fünften Plage gibt es wieder eine totale Weigerung. 9,7. Bei der sechsten auch. 9,12. Bei der siebten, da sagt er 9, Vers 28, falls der Hagel aufhört, dann könnt ihr gehen. Bei der achten Plage hat er dann wieder die Idee eines Kompromisses. Einfach die Männer können ausziehen, aber die Kinder bleiben da. Sagt Mose, kommt nicht in Frage. Kommt nicht in Frage. Und dann bei der neunten Plage, da sagt der Pharao, also ihr könnt alle gehen, außer eure Tiere. Sagt Mose, kommt nicht in Frage. Keine Klaue bleibt hier. Wir brauchen Opfer. Und dann bei dem totalen Schlag, wo Gott nach Ägypten kommt, da 12 Vers 31 bis 32, da drängt schließlich der Pharao, geht, geht, ich will euch nie mehr sehen. So, das sind so die Weigerungen und die Weigerungen und Reaktionen und die Kompromisse des Pharao. Jetzt können wir sehr Praktisches daraus lernen. Also Satan will prinzipiell nicht, dass Menschen frei werden. Also er versucht, was er kann, sie zurückzuhalten. Und wenn es nicht geht, dann sagt er, also gut, dann macht Gottesdienst, aber in Ägypten. Ja? Nach dem Zeitgeist. Ihr dürft Gottesdienst feiern, aber bitte nach dem Zeitgeist. Und Mose sagt, kommt nicht in Frage. Kommt nicht in Frage. Dann versucht es wieder. Nein, ihr dürft nicht gehen. Weigerung, Weigerung. Und schließlich sagt er, ja gut, also, sollen doch die Männer gehen. Das ist sowieso Brüdersache, oder? Kommt nicht in Frage. Die Kinder da lassen. Nein. Die ganze Familie geht mit. Also Satan versucht wenigstens, sollen doch die Männer gehen, aber die Kinder bitte, die lasst mir. Und die Frauen? Nein, Mose sagt, nein, alle zusammen. Mann, Frau, Kinder, alle zusammen. Hier wird die Familie nicht aufgesplittet. Und dann schließlich sagt er, ja gut, komm, geht alle. Aber bitte ohne Opfer. Also man geht, aber eigentlich ist der Gottesdienst dann inhaltslos. Denn all diese Opfertiere weisen ja hin auf Jesus Christus. Das Lamm und all die anderen Opfertiere, die haben ja alle Kennzeichen, Merkmale, die hinweisen auf Jesus Christus. Also er lässt uns gehen, aber dann möglichst ein inhaltsloser Gottesdienst. Das sind so die Techniken Satans, wenn es geht ums Ausziehen aus Ägypten. Und wir sehen dann auch, das kommt nächstes Mal, wie wichtig dann eben das Schilfmeer war. Gott hätte ja sein Volk dann hinausführen können, den kürzesten Weg nach Israel, da am Mittelmeer entlang. Aber er hat gesagt, Kapitel 13, nicht diesen kurzen Weg. Denn plötzlich gibt es Schwierigkeiten, dann wollen die wieder zurück nach Ägypten. Die sollen durchs Rote Meer und dann runter, sodass gewissermaßen einfach eine natürliche Barriere da ist, dass sie nicht mehr zurück können. Und da hat Gott vorgesorgt. Das Problem ist, jemand kommt aus der Gewalt Satans weg, aber dann plötzlich reut es ihn wegen irgendwelchen Schwierigkeiten im Leben und er sagt, das war doch eigentlich toll. Diese Fische, diese Melonen in Ägypten und dieser Knoblauch und steht ja so in der Bibel, nicht? 4. Mose. Es gibt ja Leute, die haben fürs Leben gern Knoblauch. Aber da sollte eine Barriere sein, damit sie nicht einfach so schnell wieder zurückkehren können. Man sieht ja auch bei Israel, wie vergesslich die waren. Plötzlich in der Wüste fanden sie, es war so toll damals in Ägypten, diese Fleischtöpfe. Die haben alles vergessen, das war ja brutal. Und so gibt es auch Menschen, die vergessen manchmal, was war das unter der Herrschaft von Satan zu leben. Das ist brutal. und wollen doch trotzdem wieder zurück. Also, wir werden sehen, diese Barriere des Roten Meeres, das war dann auch noch eine ganz wichtige Sache. Dass wirklich Brücken abgebrochen werden zum früheren Leben, damit man nicht zurückkommt. Ja, jetzt machen wir aber wohlverdiente Pause.
Sie hörten soeben von Roger Libby den zweiten Teil des Themas Die 10 Plagen Ägyptens, 2. Mose Kapitel 1 bis 12.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libby. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in 3 Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den zweiten Teil. Den dritten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745 8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libby interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibby.ch. Ich buchstabiere www.rogerlibby.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.